Gott durch den Heiligen Geist gewirkt hat. Und ich merke, dass während ich mit diesem Thema beschäftigt bin, dass auch etwas in mein Herz passiert. Und das ist eine Sache. Wenn du dich beschäftigst mit Erweckung, dann siehst du wieder die Möglichkeiten, die Sachen, die Gott tun kann, die Gott tun will. Und dann kommt in dein Herz automatisch ein Gebet. Herr, dass du es auch hier tust. Herr, dass es nicht nur Geschichten sind, aber dass wir Erweckung erleben können. Aber auf die andere Seite ist es wirklich eine Sache, wenn wir für Erweckung beten, oft wissen wir nicht, was wir genau bitten. Denn Erweckung, und wenn wir über Erweckung sprechen, dann sehen wir oft die tolle Seite. Wir sehen das, was Gott tut. Aber viele Erweckungen, wenn sie ausgebrochen sind, hatten viel Verfolgung, viel Leid. Es ist anstrengend in einer Zeit der Erweckung. Es gibt in die Erweckung in Azusa Street, worüber ich heute sprechen werde, gab es 3 Jahre, hatten die 3-mal täglich Gottesdienste. 3 Jahre lang. Und du darfst da eine Mitarbeiterin in dieser Gemeinde sein. Freut ihr euch schon? Ich merke es. Und natürlich war auch eine übernatürliche Befähigung da, aber es war anstrengend. So, es war wirklich anstrengend. Aber in Zeiten der Erweckung passiert vieles. Da ist viel Geist, weil der Heilige Geist wird ausgegossen. Aber es ist interessant, dass da, wo der Heilige Geist wirkt, auch das Fleisch einfach da ist und auch der Teufel versucht, irgendwie abzulenken. Es gibt nie eine Erweckung, wo wir nur sagen können, es war nur ein Wirken des Heiligen Geistes und da war nie Fleisch dabei und da war nie Dämonisches oder vom Teufel dabei. Nein, es ist, so wie die Bibel sagt, dass wenn Gott ein Bild von das Königreich Gottes, wenn die Ehren wachsen und der Feind kommt und er Unkraut sät zwischen diese Ehren. Was tut Gott? Gott lässt es zusammenwachsen. Und wenn denn die Ernte kommt, dann wird das eine von dem anderen getrennt. Denn oft ist es so, und ich habe da ein Studium drüber gemacht, dass diese Unkraut, das zwischen den Weizen wächst, dass es genauso aussieht wie der Weizen. Und aber dass die Wurzeln von dieses Unkraut sehr stark sind. Und wenn man quasi diese Unkraut versuchen würde auszureißen, dann würde der echte Weizen würde auch sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass sie einfach beide zusammenwachsen. Und so ist es oft, dass wenn eine Bewegung Gottes oder wenn eine Erweckung ausbricht, dann werden wir vieles von dem Echten sehen, aber das andere wird auch da sein. Und manche Leute, die schauen nur auf das Negative oder auf das, was nicht von Gott ist und verpassen das, was Gott tut. Zeiten der Erweckung sind chaotisch. Zeiten der Erweckung aufregend, aber aufwühlend. Genau, sie wühlen dich auf. Ich weiß, dass diese Toronto-Bewegung, was so eine, ich sage mal, eine kleine Erweckung gewesen ist, dass die Gemeinde sehr berührt hat, aber nicht wirklich die Welt, da draußen. Und deswegen weiß man nicht, ob man das wirklich kategorisieren kann als eine echte Erweckung. Aber es war auf jeden Fall eine Bewegung des Heiligen Geistes und ein Wirken Gottes. Aber als in einer Gemeinde quasi Gottes Geist anfing zu wirken und es viele Manifestationen gab, dann weiß ich noch, dass eine Pastorenfrau gesagt hat, das ist alles toll und gut, aber wann wird es wieder normal werden? Denn, und das ist die Frage, wenn wir Erweckung wollen und wenn wir um Erweckung beten, sollen wir wissen, was wir Gott eigentlich fragen. Es ist, dass wir das Steuer aus den Händen geben und wir sagen, Herr, sei du wieder Herr in deine Gemeinde. Und dann wird er wirken, wie er möchte. Manche Leute haben ein bestimmtes Bild über Erweckung, es soll so oder so laufen, weil sie haben bestimmte Sachen gelesen und beide stimmen. Aber wie es letztendlich wird, entscheidet er. Es gibt Bewegungen, wo Gott einen Mann oder eine Frau benutzt, die ein Schwerpunkt sind in das, was Gott tut. Und dann gibt es Bewegungen, wo es kein Mann oder keine Frau ist, wo es eine Laienbewegung ist. Aber egal, welche Art Gott benutzt, es ist Gott, der das, wie heißt das, entscheidet. Und das ist schön. Ich möchte heute sprechen über, was man eigentlich in der Geschichte die größte Erweckung je nennt. Und das ist die 1904 Erweckung. Eine Erweckung, die um die Jahreswende angefangen hat und bekannt steht als die 1904 Erweckung. Es war nicht nur ein Jahr, es waren einige Jahre, aber es war um die Jahreswende. Und in dieser Erweckung wurden mehr als 5 Millionen Menschen sind zum Glauben gekommen. Über, wie heißt das, die ganze Welt. Und das war der direkte Einfluss von dieser Erweckung. Aber der indirekte Einfluss von dieser Erweckung ist viel, viel, viel größer. Es gibt durch diese Erweckungen, weil es sind mehrere an mehreren Orten, sind Bewegungen entstanden, die das Christsein in unserer Zeit total verändert haben oder wieder neu geformt haben. Wie ist diese Erweckung begonnen? Es war keine Krisenzeit. Es gab einige Erweckungen, die aus Krisenzeiten passiert sind oder angefangen haben. Aber diese Erweckung war nicht aus einer Krisenzeit. Es ging eigentlich, die Gemeinden ging es ziemlich gut in verschiedenen Orten der Welt. Und gerade in Amerika und in England war es eigentlich nicht, es ging nicht schlecht mit der Gemeinde. Es war nicht, dass es Erweckung gab, aber es ging ziemlich gut. Aber in dieser Zeit kam wieder ein Hunger nach mehr von Gott. Ein Hunger nach mehr. Und es gab eine weltweite Gebetsbewegung, die entstand. Menschen überall in der Welt fingen an, neu zu beten. Es gab große Dienste in Amerika und in England, die aufrufen zum nationalen Gebet, dass sie als ganzer Volk, alle Christen zusammenkommen und beten für eine Erneuerung, für eine Erweckung, dass Gott sie wieder beleben würde. Es gab in Asien, in Afrika, in Lateinamerika wurde für Erweckung gebetet. Es gab oft waren in diesen Orten war es Menschen, die noch nie eine Erweckung erlebt hatten oder gesehen hatten. Und sie beteten einfach, dass Gott doch wieder tun soll, was er in der vergangenen Geschichte schon getan hat. So nach dieser Bibelstelle, dass du uns wieder lebendig machst. Willst du uns nicht wieder lebendig machen, damit dein Volk sich in dir freuen kann? Die erste Funken der Erweckung fingen in Gefängnisse an. Es gab während der Burenkrieg in 1899 bis 1902, das war ein Krieg, das in Südafrika zwischen Buren, holländischstämmige Bauern und die Briten, es gab einen Krieg in dieser Zeit. Und viele von diesen Bauern wurden gefangen genommen und als Kriegsgefangene nach verschiedenen anderen Orten gebracht. Bis nach Bermuda und nach Ceylon zum Beispiel. So, das ist bei Indien und das andere ist fast in der Karibik. Und diese Kriegsgefangene, die waren dann in diese Länder und die Christen, die darunter waren, die fingen an zu beten. Und in diese verschiedenen Orte brach Erweckung aus. Es waren kleine Erweckungen, aber die fingen an zu beten und alle Kennzeichen, die eine Erweckung hat, waren da zu finden. Es gab außergewöhnliches Beten, es gab Predigte, es gab Überführung von Sünde durch den Heiligen Geist, es gab Sündenbekenntnisse, Leute fingen an, ihre Schuld und ihre Sünde öffentlich zu bekennen und es gab eine Umkehr von ihrer Sünde. viele bleibende Bekehrten und Hunderte, die nach dieser Kriegszeit in die Mission gingen. So, das waren die ersten Funken dieser Erweckung. Dann gab es, was man nennt, die japanische Erweckung. In Japan fingen in 1900 Evangelisationen mit Gebet an und es brach eine Erweckung aus, dass die Mitgliederzahl von die Kirche in Japan verdoppelte. In Australien fingen kleine Funken an. In Neuseeland, in Südafrika brachen kleine Erweckungen aus. Aber die größte unter diese musste noch kommen. Und das ist bekannt geworden als die Erweckung von Wales. Wer hat schon von der Erweckung von Wales gehört? Okay, es gibt einige. So, in 1904 brach in Großbritannien, in Wales, eine Erweckung aus. Und der Leiter dieser Erweckung war der Evan Roberts. Evan Roberts ist sehr stark gebraucht worden in dieser Erweckung, aber die Erweckung war viel größer als der Evan Roberts. So, er war ein Teil, er war eigentlich einer der größeren Leiter. Es gab noch andere Leiter, aber er war einer der größeren Leiter in dieser Erweckung. Aber es gab es gab einen großen Einfluss von das, was Gottes Geist getan hat, einfach ohne große Leiter in dieser Zeit. Es gab keinen eindeutigen Ort, wo diese Bewegung oder diese Erweckung begann. Lass uns kurz ein bisschen schauen nach Evan Roberts und sein Leben. Evan Roberts, er wurde in Wales geboren und seine Familie hat in die Kohlenminen in Wales gearbeitet. Das war eine der größeren Wirtschaften in die Zeit. Und er hat schon als 12-jähriger Junge hat er angefangen, dort in diese Kohlenminen zu arbeiten. Er ist sehr jung zum Glauben gekommen. Er hatte nie ein weltliches Leben geführt. Eigentlich seine ganze Familie waren Christen und dadurch war er, sagt mal, er ist ziemlich behütet aufgewachsen. Und als er 26 Jahre alt war, hat er sich entschieden, um Theologie zu studieren, um ein Pastor oder ein Prediger zu werden. Ziemlich spät eigentlich, aber während er quasi anfing mit seinem Studium zum Pastor oder zum Prediger, traf er einige Leute, die für Erweckung baten und sie haben ihn mit inspiriert. Er hat eigentlich schon sein ganzes Leben hat er gebetet für eine neue Bewegung. Es gab viele Bewegungen in Wales, wo Gottes Geist ausgegossen war. Und es gab diesen Ruf nach einer neuen Bewegung. Und er fing an zu beten. Und das Gebet, das er damals bat, war: Herr, beuge mich. Auf Englisch: Lord, bend me. So, Herr, beuge mich. Und es gab eine Gebetszeit, so, wo Gottes Geist wirklich so über ihm kam und er nur dieses eine Wort betete: Herr, beuge uns, beuge mich, Herr, beuge mich, Herr, beuge mich. Und das würde letztendlich das Motto von dieser Erweckung von Wales, das Motto war: Beuge die Gemeinde und rette die Welt. So, berühre, beuge die Gemeinde und rette die Welt. Es gab im Frühling von 1904, als der Evan Roberts neben seinem Bett eine Gebetszeit hatte und er mächtig vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Er beschreibt diese Erfahrung als wahre, pure Gemeinschaft mit Gott. Er sagte: Vorher habe ich Gott gekannt, aber jetzt war es, als ob ich ihn von Angesicht zu Angesicht, wie heißt das, erlebt habe. Während dieser Erfahrung würde er aufgenommen in Gott, ohne Raum und Zeit, so beschreibt er das. So ein Erlebnis hatte er, eine starke Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Während dieser Zeit fing er an zu zittern und zu schütteln und am ganzen Körper. Und es war so stark, dass das Bett von ihm mitschüttelte und sein Bruder, der quasi auch im Zimmer war, wach wurde und er dachte, er ist krank, er hat irgendeinen Schüttelfrost oder so. Als er ihm da sah. Nach diesem Abend und nach diesem Erlebnis würde er jeden Tag um so kurz nach 1 Uhr geweckt. Er würde wach. Und er hat gesagt, vorher hat er, wenn er sich ins Bett gelegt hat, hat er tief geschlafen. Aber seit die Zeit würde er kurz nach 1 Uhr würde er geweckt. Und dann hatte er eine Zeit, eine Gebetszeit von 4 Stunden. Er hat dann bis 5 Uhr gebetet. Und dann hat er sich wieder hingelegt, hat dann geschlafen von 5 bis 9. Und dann wird er wieder wach. Und dann hat er von 9 bis 12 gebetet. Und das 3 Monate lang. Und in dieser Zeit kam eine starke Last, um zu beten. Und er fing an, Visionen zu sehen. Er fing an zu sehen, was Gott eigentlich tun wollte. Er sagte, ich habe gesehen, dass ganz Wales in den Himmel aufgenommen wird. Und wir werden die größte Erweckung erleben, die Wales je gekannt hat. Der Heilige Geist kommt bald und wir sollen uns darauf vorbereiten. Und er kriegt eine Zahl. Gott hat ihm gezeigt, oder der Heilige Geist hat ihm gezeigt, dass 100.000 Seelen zum Glauben kommen werden während dieser Erweckung. Und im Nachhinein ist das genauso passiert. Und nach diesen 3 Monaten fing er an, in Gemeinden zu predigen. Und überall, wo er kam, brach Erweckung aus. Menschen wurden stark überführt, einige fielen in Ohnmacht, diese typische Manifestationen während Erweckung, worüber wir schon öfters gesprochen haben. Alle wurden tief von Gottes Geist berührt. Man sagt, in 2 Wochen hat jeder von ihm in Wales gehört und in 2 Monaten die ganze Welt. So, es war ein Lauffeuer und eine große Einfluss in diese Erweckung waren, und das war eigentlich bis jetzt noch nicht so gewesen, die Medien. Die Zeitungen fingen an, über die Erweckung zu schreiben. Und das war eine der, sag mal, Instrumente, die gemacht haben, dass die Erweckung sehr schnell verbreitete oder dass man sehr schnell davon wusste. Und dass da überall, wo man davon hörte, fingen auch Leute an zu beten und passierte das Gleiche. Und so verbreitete sich die Erweckung in Wales ziemlich schnell. Der Evan Roberts, wenn du ihm gehört hättest, seine Predigten waren nicht theatralisch. Er war kein Busprediger. So, er hatte nicht über, weißt du, so, wenn du Jesus nicht aufnimmst, gehst du in die Hölle. So, er war eigentlich in seinem Predigtstil war er sehr sanft, sehr, aber die Einfluss, die entstand oder das Wirken von Gottes Geist war einfach enorm. Viele Menschen kamen zum Glauben. Eine starke Kennzeichen von dieser Erweckung in Wales war das, was man nennt, das gemeinsame Singen. Sehr oft kamen einfach die Gemeindemitglieder kamen zusammen und dann fingen die an zu singen. Es gab wenig Instrumente, aber die haben angefangen zu singen. Und dann hat einer angefangen, ein Lied zu singen. Und dann kam ein spontanes Lied dazu. Und dann wird ein nächstes Lied gesungen und die ganze Gemeinde sang dann mit. Und während das passierte, war so eine starke Gegenwart Gottes. Und dann stand einer auf und hat ein kurzes Wort geteilt. Und dann wurde wieder ein Lied gesungen. Und sehr oft gab es keine Predigten in diese Gottesdienste. Aber Menschen wurden überführt, dann stand jemand auf, hat gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld, dass ich das und das und das getan habe. Also ich wieder, also Leute haben sich bekehrt, Menschen kamen und ein so ganz Wales war 3 Jahre lang unter einem Einfluss des Heiligen Geistes. Wie gesagt, so um die 100.000 Menschen sind direkt zum Glauben gekommen, aber eine der starken Sachen von der Wales-Erweckung war diese Kraft, die der Zeugnis hatte. Denn überall, wo man von Wales hörte, passierte etwas. So, es gab viele Leute, die aus Amerika, aus Europa, so aus anderen Teilen von England und aus anderen Teilen vom Festland hingingen, um zu gucken, was da los war. Und die gingen wieder zurück nach Hause und berichteten von das, was passierte. Und während sie davon berichteten, passierte das Gleiche. Es war auch so mit dieser Toronto-Erweckung oder die Toronto-Segen. Der Randy Clark, der übrigens dieses Jahr in Deutschland sein wird, nächstes Jahr im Mai, 1. bis 3. Mai. Der Randy Clark war ein Pastor, er kam aus einer Baptistengemeinde, die das Wirken des Heiligen Geistes erlebt hatte. Und er hatte schon ein Wirken Gottes erlebt, aber er war jetzt 12 Jahre oder 14 Jahre im Dienst und er hat gesagt, er war trocken. Er brauchte eine neue Berührung von Gott. Und dann hat er gesagt, Herr, tu doch etwas Neues in mein Leben, tu etwas Neues in unsere Gemeinde, berühre uns neu. Er hatte es satt, einfach Kirche zu spielen. Einfach, weißt du, jeden Sonntag kommen wir haben einen Gottesdienst und alles ist gut und schön, aber es berührt unser Leben nicht und wir berühren unsere Gesellschaft nicht. Und er hat gesagt, ich habe satt davon. Und er hat gesagt, und die Gemeinde ist in diese 12 Jahre, ist sie sehr gewachsen. Und er hat gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob ich für Erweckung beten soll, weil wenn ich um Erweckung bete, dann bete ich, dass mehr Leute kommen und dann kommen mehr Probleme und ich habe satt all die Probleme der Menschen. Ich will, dass Menschen kommen und dass sie mit ihren Problemen kommen, aber dass du sie berührst und dass etwas passiert. Und er hat gesagt, er war durstig nach Gott. Er hatte so ein Verlangen nach etwas Neues. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber in Johannes 3, glaube ich, steht, dass Jesus sagt, wenn ihr Durst habt, kommt zu mir und trinke. Und Ströme des lebendigen Wassers werden aus euren Inneren herausfließen. Und Ströme des lebendigen Wassers werden nicht aus uns sprudeln, wenn wir keine Durst haben. Also so, wenn wir Durst haben, dann werden wir kommen zu ihm und dann kann er uns erfüllen. Und dann können diese Ströme fließen. Und so war er in dieser Situation und dann hat er gehört von einem Mann, Rodney Howard Brown, der aus Südafrika kam und solche Heilungsgottesdienste und Gottesdienste, wo das Wirken des Heiligen Geistes sehr stark war. Und dann hat er gesagt, okay, ich werde dahin gehen. Er hat gesagt, er hat es nie geliebt zu fasten, aber dann hat er Gott gesagt, okay, ich werde fasten und in dieser Zeit zeig mir, wo ich hingehen soll. Und dann hat er gehört, dass Rodney Howard Brown nach Tulsa geht. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich dorthin gehen. Und dann ruft er an, um sich anzumelden. Und dann hört er, dass Rodney Howard Brown in eine Gemeinde ist, so eine Glaubensgemeinschaft, so wo die sehr stark Wort des Glaubens gepredigt haben. Und in seiner Gruppe von Kirchen war das total, das waren Gemeinden, die sie nicht geliebt haben. Ne? So hat er gesagt, was? Dort? Warum nicht irgendwo anders? Und er hat sich irgendwie, ja, er hat das Gefühl, Gott hat ihm irgendwie so in keinen Ausweg gegeben. Er hat gesagt, ja, jetzt gehst du dort und er hat schon, wie heißt das? Und dann hat er erst gehört, dass diese Gemeinde, eine Glaubensgemeinde oder ein Wort des Glaubensgemeinde war. Aber dann hat er gesagt, okay, ich gehe dahin. Dann kam er in diese Gottesdienste und er sagte, als er Anfang, wie heißt das, gesehen hat, was da los war, dann würde er sehr negativ berührt am Anfang. Er sagte, da haben Leute gelacht, da haben Leute geweint, da haben Leute geschüttelt und da waren die, und das war so ein Chaos. Und er hat gesagt, und das hat ihm nicht so gefallen. Und er hat angefangen zu richten, so hat gesagt, ja, das könnte von Gott sein, aber das ist sicherlich nicht von Gott. Und das ist, aber das ist sicherlich, weißt du, er hat so die Leute angeschaut, was da passiert und so. Und dann hat der Gott gefragt, er sagt, Herr, was ist los hier? Herr, zeig mir, ob das hier von dir ist. Und er sagt, und dann würde für ein vierjähriger Junge, glaube ich, würde gebetet. Und er sagt, dieser Junge ging nach vorne und als sie für ihn baten, fiel dieser Junge, wie heißt das, in Ohnmacht. So, er fiel auf den Boden, er ruhte im Geist. Und er hat gesagt, das will ich sehen. Weil wenn das wirklich Gottes Geist ist, dann wird, weißt du so, und dieser Junge fiel und er war wie weg 40 Minuten lang. Hat er da gelegen. Und er hat gesagt, er hat sich überhaupt nicht bewegt. Und so, wer Kinder hat, weiß, dass entweder ist es wirklich etwas, das Gott da tut, oder er schläft, aber einfach so ruhig, wie heißt das, da liegen, das geht nicht. Und als das passierte, wusste er, Gott ist hier am Wirken. So, da war natürlich auch Fleisch und noch andere Sachen, aber er wusste, Gott ist am Wirken. Und dann hat er erst gemacht, hat er gesagt, jetzt lasse ich für mich beten. Und er hat für sich beten lassen und er wurde tief berührt von Gott. Und dann ging er die Woche drauf, oder nee, ich glaube 2 Monate danach, hat er ein Treffen, um in diese Gemeinde in Toronto zu predigen. Und was er getan hat, er ging hin und er hat nur erzählt von das, was er erlebt hat. Und während er erzählt, die Kraft des Zeugnisses, während er erzählt, passiert das Gleiche. Und Leute fielen von ihren Stühlen, Leute fingen an zu lachen, ohne dass jemand für sie gebetet hat, ohne dass jemand etwas getan hat. Während er am Reden war, passierte etwas und diese Gemeinde wurde so berührt von das Wirken Gottes und überall fingen Leute an zu gehen, um zu gucken, was da passierte. Und das Gleiche passierte. Überall, wo Leute hingingen, würden sie wieder berührt und gingen nach Hause und in verschiedene Orte dieser Welt fingen Bewegungen Gottes an. Es war sogar so, dass selbst wenn du überhaupt keine körperliche Manifestation erlebte, dass trotzdem Gottes Geist dich berührte. Es gibt eine Geschichte aus dieser Zeit von einem Pastor. Er ging, er hat gehört von das, was passierte. Und dann ist er nach Toronto geflogen und hat sich hat angeschaut und dann hat er für sich beten lassen. Und dann hat man einmal für ihn gebetet und Leute fielen da um und da um und dann kam man zu ihm und nichts passierte. Und er hat für sich beten lassen und hat gesagt, so, ist vielleicht etwas los mit mir, das kann ich nicht empfangen oder was auch. Ja. Und dann, so jedes Mal, als ich für ihn gebetet habe, nichts passiert. Er hat nichts gespürt, da ist nichts passiert, er hat einfach da gestanden wie ein, wie heißt das? Bauklotze. Und dann hat er, weil nichts passiert ist, hat er seine Zeit noch für eine Woche verlängert, weil er gesagt hat, ich kann doch nicht nach Hause gehen. Ohne dass er. Und es ist noch eine Woche, nichts passiert. So, ziemlich enttäuscht ging er wieder nach Hause. Und er kommt in seine Gemeinde an am nächsten Sonntag und er steht vor der Gemeinde und er sagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie bin ich nicht berührt worden von das, was da passiert. Aber ich habe einige erstaunliche Sachen gesehen. Und er fängt an, darüber zu sprechen. Und während er spricht, sag mal, bricht Chaos aus in seiner Gemeinde. Und Menschen werden berührt von Gottes Geist. Er hat etwas mitgenommen, obwohl er es überhaupt nicht gemerkt hatte. Und das war eine der starken Sachen, die in der Wales-Erweckung passiert sind. In der Wales-Erweckung würden überall Leute berührt. Überall würden Gemeinden berührt. Was war der Einfluss oder die Folge von dieser Erweckung? In Wales jetzt, Betrunkenheit hat sich mit 50% reduziert. Viele Kneipen mussten schließen. Kriminalität wurde so niedrig, dass die Polizisten anfingen, weiße Handschuhe anzuziehen, weil sie keine Arbeit hatten. Es gab keine Fälle von Mord, keine Anschläge, keine Vergewaltigungen oder Diebstahl in dieser Zeit der Erweckung. So, es ist nicht nur eine Erweckung gewesen, das nur in der Gemeinde stattgefunden hat. Die ganze, wie heißt das, Gesellschaft wurde berührt. Und das ist für mich das, was ich, wie heißt das, sehen möchte, wenn ich für Erweckung bete. Dass natürlich wir als Christen erfrischt und erquickt werden, aber dass unsere Gemeinschaft, unser Land berührt wird von Gottes Gegenwart. Es gab auch eine tolle Geschichte. Es gab weil diese Kohlenmine gab es viele solche Ponys hatten sie so wie ein und diese Pferde oder diese Ponys Esel, ja, die waren so gewöhnt an das Fluchen der Kohlenminenmitarbeiter, dass sie, wenn sie etwas tun mussten, dann haben die geflucht und haben sie, wie heißt das, gesagt, was sie tun sollen. Und als die Erweckung ausbrach, verweigerte die Esel ihre Arbeit, weil die Leute sich dann bekehrt haben und nicht mehr geflucht haben und die Esel, die wussten jetzt nicht mehr, was sie tun sollen, weil sie sich so gewohnt hatten an das Fluchen der Leute. Es gab Freudenhäuser. Es gab Häuser, wo Prostituierten waren, die alle zum Glauben kamen. Und was sie dann getan haben, als Kunden kamen, dann haben sie statt Sex angeboten, haben sie angefangen zu singen für diese Leute und haben sie eingeladen, mit dem Gottesdienst zu gehen. Das kann man sich kaum vorstellen, was für Einfluss diese Erweckung hatte. Geschäftszeiten würde geändert wegen die Gottesdienste, weil man immer abends Gottesdienste hat, überall in Wales, hat man dann angefangen, um Leute früher nach Hause zu schicken, damit sie Zeit haben, sich vorzubereiten, um in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe Videos gesehen, so sie haben auch Filme gezeigt, aber die Kohlenminenmitarbeiter, dann kamen die von der Arbeit und dann waren es Scharen, so 500.000 Leute kommen so aus den Kohlenminen und dann singen die und dann gingen die zur Gemeinde, so dann gingen sie nicht direkt nach Hause, dann gingen sie in der Gemeinde und haben Gottesdienst gefeiert und gingen dann erst nach Hause. Als die Erwirkung auf dem Höhepunkt war, gab es keine Fußballmeisterschaften. Was für England undenkbar ist. Es gab keine Meisterschaften. In Wales würde kein Fußball gespielt in dieser Zeit. Ich habe gehört, so, da steht so in diese Chroniken, das kannst du jetzt noch gucken, dann kannst du in die Chroniken gucken und dann siehst du, weißt du, da ist diese Weltmeister, da ist diese, kein Weltmeister, so, da sind diese, wie heißt das, Meister geworden, da ist, haben die, und dann steht dann in die Jahre steht Erweckung, Erweckung, Erweckung und dann geht's weiter. Weil sie hatten nichts da. Leute fingen an, die Schulden hatten, ihre Schulden zurückzuzahlen. Leute, die Groll miteinander haben, die gingen aufeinander zu und haben sich gegenseitig vergeben. Und das nicht in einer Gemeinde, das ganze Land würde, so ganz Wales würde berührt. Und ich habe schon gesagt, Einfluss oder die Rolle, die Zeitungen in dieser Zeit gespielt haben, die Nachrichten von dieser Erweckung gingen um die Welt und kamen überall. Von überall kamen Menschen, um zu sehen, was Gott in Wales tat. Und die Nachrichten über Erweckung entzündeten wieder das gleiche Feuer oder Sehnsucht, um das Gleiche zu erleben. Es ermutigte Christen aus Teilen von Großbritannien, aus dem Festland, so Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Deutschland, Frankreich und andere Länder würden berührt von diesen Erweckungen. Viele lutherische Kirchen würden berührt. Man sagte, gerade in Norwegen und in Schweden hat man gesagt, das ist die größte Bewegung seit die Evangelisation oder seit die Bekehrung von den Wikinger. Weil es so einen Impact hatte. Auch in andere Länder dieser Welt. Die Nachrichten der Erweckung von Wales entzündeten in Indien, in Burma, in Korea Erweckungen. In Korea würde Jonathan Gofford, ein sehr bekannter Evangelist und Missionar nach China, würde in diese Erweckung, er war Missionar in China und er ist dann nicht nach Wales gegangen, aber er ist nach Korea gegangen, als in Korea diese Erweckung dann anfing, die von Wales entzündet war. Und er würde wieder berührt von Gott und ging zurück nach China und eine Erweckung brach aus. Und Gott hat den Jonathan Gofford benutzt, um ein Viertelmillion Menschen kamen durch seinen Dienst wieder zum Glauben. In Lateinamerika, da war der Einfluss von der Erweckung begrenzt. Es hat auch vielleicht auch mit der Sprache zu tun. Aber bis auf Brasilien und Chile gab es nicht so viele Einflüsse. Aber in Brasilien und in Chile brach auch Erweckung aus in dieser Zeit. Und das kam, und diese Erweckungen, die hatten so einen Einfluss, dass heutzutage die evangelikale Bewegung oder die protestantische Bewegung in diesen Ländern viel größer ist als die katholische Kirche, was in eigentlich die anderen Länder umgekehrt ist, weil dieser Einfluss von der katholischen Kirche da sehr stark ist. Die Erweckung von Wales, wenn wir das so anschauen, eine nicht so große Erweckung, aber ein Einfluss, das so tief in der Gesellschaft hineingegangen ist, dass die ganze Gesellschaft sich verändert hat und durch die Medien eine weltweite Erweckung wurde. So, die ganze Welt wurde dadurch beeinflusst, auch bis nach Amerika. Und das bringt mich zum nächsten, also der zweite, den ich heute erwähnen will, das eigentlich auch sehr viel mit uns als charismatische Pfingstgemeinde zu tun hat. Denn das ist die Erweckung der Pfingstbewegung oder die Anfänge der Pfingstbewegung. Und man nennt es die Azusa Street Erweckung. Einige von euch haben schon davon gehört, Azusa Street. Okay, was passierte? Der Leiter von dieser Erweckung war, oder der Mann, der Gott benutzte, war der William Joseph Seymour. Und das war ein Schwarzer in Amerika. Seine Eltern waren Sklaven gewesen, so er ist als Freier geboren. Aber in einer Zeit, als er dann so ein junger Mann war, war diese Segregation oder diese Trennung von ethnischen Gruppen sehr stark noch in Amerika. Und es gab ganz klar weiße Kirchen und schwarze Kirchen. Und genau, so das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es gab einen Mann, wie heißt er nochmal gehießen, der Charles Parham. Und Charles Parham war eigentlich einer der Ersten, der anfing neu zu forschen, was das Sprechen in neue Sprachen oder das Zungengebet in unserer Zeit noch von Bedeutung hat. Ja, das ist. Es gab eine Zeit, dass es kaum Zungenrede gab und viele Kirchen haben damit dann die Schlussfolgerung gemacht, es gibt dieses, so es hat aufgehört, es gibt es nicht mehr. Bis jetzt gibt es noch Gemeinden, die das so in ihrer Lehre predigen, dass es keine Zungenrede mehr gibt. Also Zungenrede wird in 1. Korinther sehr deutlich beschrieben. Am Pfingsttag, ihr kennt, denke ich, alle die Geschichte, als die ganze Gruppe von 120 da zusammen war und der Heilige Geist herunterkam, dann fingen die an, dann gab es Zungen von Feuer und die Bibel sagt, und sie fingen an, in neue Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen gab, oder in neue Zungen zu sprechen. Dieses Phänomen sieht man im Laufe der Kirchengeschichte in der Bibel, sieht man es immer wieder. Und in 1. Korinther wird eigentlich sehr deutlich darüber gesprochen, wie wir damit umgehen sollen in der Gemeinde und so fort. Aber es gab eine lange Zeit, dass es nicht mehr da war. Und dieser Charles Parham, er fing an, um zu gucken und sagte, irgendwie stimmt das nicht. Er hat seine Bibel studiert und er hat geguckt, dass immer, wenn der Heilige Geist ausgegossen würde, fast immer, so es gibt 5 Bibelstelle, wo der Heilige Geist ausgegossen wird in Apostelgeschichte. Und dann sagt er, und von diesen 5 gibt es 3, wo es ganz deutlich steht, dass und sie würden vom Heiligen Geist erfüllt und sprachen in neue Zungen oder dieses Zungengebet. Und in 2 sieht man es nicht direkt, aber indirekt. Zum Beispiel ein Paulus, wo steht, als er erfüllt wurde, steht nicht, dass er dann in neue Zungen sprach, aber er sagt später in 1. Korinther, ich spreche noch mehr als euch alle in Sprachen. So, dass er auch in Zungen sprach, war klar. Und dann gibt es noch einen Bereich, als dann eine kleine Erweckung in Samarien ausbrach und die vom Heiligen Geist erfüllt wurde, gab es einen Zauberer, der Simon, und der Simon sieht, dass etwas passiert. Und er sieht, dass es etwas ist, das übernatürlich ist, weil er will Geld dafür bezahlen, um auch die Macht zu haben, den Heiligen Geist weiterzugeben. So, da steht nicht, dass sie da in Zungen sprachen, aber es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass etwas übernatürlich passiert ist, so wie das Sprechen in neue Sprachen, das ihm faszinierte, wodurch er auch diese Gabe haben wollte. Auf jeden Fall, der Charles Perham, der fängt an, das zu studieren und fängt dafür an zu beten, dass es neu kommt. Einfach dieser Hunger nach mehr von Gott war einfach da. Und der J. Seymour wird ein Schüler auf seiner Bibelschule. Aber es ist interessant, weil der Perham war ein Weißer und der Seymour war eine Schwarze und es gab diese Trennung. So, der Seymour durfte mit auf der Bibelschule, aber er musste draußen sitzen. Und dann haben sie die Tür aufgemacht und dann hat er draußen auf der, wie heißt das, gesessen und hat mitgehört und mitgeschrieben. Und das ist, wenn wir daran denken, dann denken wir, wie schlimm. Aber das war halt das war der Zeit in Amerika. Wie heißt das? So haben die auch, gelebt. Und es waren gute Christen, die genau das getan haben. So die sich nie gemischt haben mit Schwarze oder . Aber der Demut von diesem Mann, denke ich, hat Gott geehrt, weil er hatte einen Hunger nach ihm. Und er fing dann auch an zu suchen nach dieses Phänomen, um wieder erfüllt zu werden mit Gottes Geist, indem es Sprachengebet gab. Und dann wird er nach einer langen, wie heißt das, Reise, wird er eingeladen, nach Kalifornien zu gehen. Und als er dann in Kalifornien ankommt, er wird eingeladen von einer Frau, die eine Gemeinde hat, und er predigt einen Tag. So, er war, wie heißt das, eingeladen, um mehrere Tage zu predigen. Und am ersten Tag predigt er aus Apostelgeschichte und er predigt über das Sprechen in neue Sprachen. Er selbst hatte noch nie in neue Sprachen gesprochen, aber er glaubte, dass das Gott das wieder tun möchte. So, er predigt darüber. Oh, diese Frau war überhaupt nicht froh mit seiner Predigt. Sie hat ihm nichts gesagt, aber als er am nächsten Tag kam, um wieder zu predigen, gab es die Tür geschlossen mit Ketten und ein Zettel, dass er nicht mehr willkommen ist. Ja, und da war er jetzt in Los Angeles und was soll er jetzt tun? Und es gab einen Freund oder einen Mann, der ihn da aufgenommen hat in, was man nennt, der Bonnie Bray Straße. Er hat ihn bei ihm zu Hause aufgenommen und es war auch ein Schwarzer. Und dann fingen die an, zusammen zu beten, da an diesem Ort. Und es gab andere Schwarze, die davon hörten und dann kamen. Und es gab eine Gruppe von, ich weiß nicht, 12 oder 14 Leute, die dann zusammen gebetet haben. Und am 9. April 1906, während sie da am Beten waren, fällt der Heilige Geist. So, sie beten und der Heilige Geist fällt. Und das Phänomen, das da passierte, war das Zungenrede. So, die fingen alle an, in Zungen zu sprechen, auch der James Seymour. Und als das passierte, war das wie ein Lauffeuer. So, viele hörten davon. Und in kürzester Zeit, ich glaube, 9. April ist das passiert, am 14. April schreibt der Los Angeles Times darüber. Und das war ein sehr negatives Bericht. So, ja, eine neue Sekte ist da angefangen mit, und da, es hat geheißen Weird Babel of Tongues. So, das war das Stück. Es war ein kleiner Bericht in der Los Angeles Times, wo sie darüber schreiben, dass irgendetwas da passiert mit einer kleinen Gruppe von Leuten. Aber diese Anti-Reklame war gerade die Reklame, die man da gebraucht hat. Denn es gab viele Neugierige, die einfach wissen wollten, was da los war. Und so gab in diese kleinen, in einem Haus, waren innerhalb kurzer Zeit 300 plus Leute, die einfach gucken wollten, was da passierte. Und das waren einfach Gebetsstunden. Sie haben gebetet und während sie am Beten waren, kam Gottes Geist und Leute wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es gab auch ziemlich viele Manifestationen in dieser, wie heißt das, kleine Erweckung, die da anfing. Aber da kamen so viele Leute, dass irgendwie ein Teil des Hauses einstürzte und sie konnte nicht mehr in der Bonnie Bray Straße bleiben. Und so haben sie geguckt nach irgendeinem leerstehende Lager oder so. Und das war in der Azusa Street. So sind die zu Azusa Street gegangen und gingen dort weiter mit ihren Gottesdiensten. Das war auch in ziemlich kurzer Zeit. Okay. Dann passierte etwas, was auch entscheidend war für diese ganze Bewegung. Am 19. April 1906 gab es eine große Erdbeben in Los Angeles. Los Angeles liegt so auf dieser, wie heißt das? Andreasgraben oder wie das heißt, ich weiß nicht, wie das heißt. Und es gibt immer wieder Erdbeben. Und es gab ein großes Erdbeben genau am 19. April. Und Tausende von Leuten sind gestorben. Und viele hatten einen Schrecken. Und man hat so das Gefühl, das Ende der Welt naht. Und dieses Gefühl brachte das wieder. Hunderte von Menschen gingen, um zu gucken, was da los war. Die Zeitungen schrieben darüber und ein Einfluss entstand aus einer kleinen Gruppe von Leuten in der Azusa Street, die ganze Welt beeinflusst hat. Das Gleiche, was eigentlich mit Wales passierte, passierte in der Azusa Street. Von überall kamen Leute. Es gab viele ausgebrannte Pastoren oder Missionare, die auf dem Missionsfeld, die Jahre auf dem Missionsfeld waren und es gab keine Frucht. Sie hatten schon Jahre gearbeitet und niemand kommt zum Glauben. Also so, und die kamen dorthin und wurden berührt vom Heiligen Geist und die gingen zurück und das Feuer brach aus und plötzlich kamen Menschen zum Glauben. Und eine Bewegung entstand in dieser Zeit. Ich habe schon gesagt, diese Erweckung war 3 Jahre, 3-mal täglich hatten die Gottesdienste. So 7 Tage die Woche, 3-mal täglich Gottesdienste. Das sind Tausende von Menschen geheilt worden. So wenn du dann die Geschichte hörst von Heilungen, die stattfanden. Es gab viele, wie heißt das, kreative Wunder. Menschen, die keine schöpferische Wunder. Menschen, die keine Finger oder keine Augen hatten. Wie heißt das? Die Augen wuchsen nach. Und es gab, so das sind die, wie heißt das, schöpferische Wunder. Es gab, so viele würden, ich hatte noch eine. Ja, wenn ihr euch wie es interessiert, es gibt einige Videos, wie heißt das, im YouTube von Augenzeugen, so die Sachen miterlebt haben oder Augenzeugen das weitergegeben haben von Sachen, die passiert sind in diese Gottesdienste. Aber am meisten ist eigentlich diese Bewegung würde zum schnell wachsende protestantische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Am Anfang war es sehr umkämpft und sehr verfolgt. Aber heutzutage ist der pfingstcharismatische Bewegung ist die größte kirchliche Bewegung, protestantisch-kirchliche Bewegung, oder die zweitgrößte, bis auf die katholische Kirche ist die größte, aber diese Bewegung ist die größte Bewegung weltweit. In Deutschland sieht man es nicht so viel, aber wenn man weltweit schaut, ist das die größte Bewegung. Heute beziehen mehr als 600 Millionen Menschen ihre geistliche Wurzel aus der Azusa Street Erweckung. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, in 2007 und 2008 hat man 100 Jahre Pfingstbewegung hat man gefeiert. Und da hat man dann auch die Stadt, wie heißt das, gezeigt, was die Einflüsse gewesen sind, die aus dieser Gemeinde in der Azusa Street 312 beeinflusst wurde und was für Einflüsse es hatte auf die Welt. Durch diese zwei hauptsächlich, aber ich habe schon gesagt, es gab überall auch andere Erweckungen. Aber durch diese zwei Erweckungen würde der Einfluss, den es auf unsere Welt hat, die größte Erweckung, die wir bis jetzt erlebt haben. Wie sieht die Zukunft aus? Ich bin gespannt auf, was weiter passieren wird. Wir haben einige Bewegungen gesehen, die ich selbst erlebt habe. 1994, Toronto, Segen. Und dann gab es einige Jahre danach, gab es die Pensacola, Brownsville Revival hat man das genannt. Wie viel? 95, so ein Jahr später gab es die Brownsville oder die Pensacola. Es waren zwei Gemeinden, die berührt wurden, die unterschiedlich nicht sein können. Aber beide gab es Erweckung. Und man hat ausgeschaut nach dem Einfluss, den es auf der Gesellschaft haben kann. Aber der ist ausgeblieben. Und ich weiß auch nicht warum. Ich kann mich noch erinnern, als in Rotterdam, das in unserer Gemeinde anfing. Ich kann mich den Tag noch erinnern. Wir waren John Arnott und John Wimber, die waren Leiter, in Toronto. Und es war eine Vineyard-Gemeinde. Und die kamen nach die Niederlande. Das war Ende 94. Und wir sind dann mit einigen aus der Gemeinde sind wir hingegangen, um einfach zu gucken. Wir hatten davon gehört und wir wollten einfach sehen, was da los ist. Und sie würden einfach erzählen, sie wollten eine Pastorenkonferenz haben oder eine Pastorenzeit, um die Pastoren zu erzählen, was eigentlich da los ist. Aber man hat davon gehört, sie kamen über Jugend mit einer Mission, hat sie eingeladen und dann haben viele Gemeinden in die Niederlande davon gehört. Und jetzt haben die gemerkt, da kommen nicht eine Gruppe von Pastoren, so sie hatten so 500 Pastoren, hatten sie erwartet, aber da kommen Tausende von Leuten. So sie haben dann mussten andere Räumlichkeiten suchen und da waren 4000 Leute sind gekommen für diese drei, Tage. Und während die Gottesdienste war so viel, Bewegen des Heiligen Geistes und auch vieles, dass man, wenn man es zum ersten Mal gesehen hat, dass man es so nicht so ganz verstehen konnte. Das ist ein bisschen zu lang, um eigentlich das Ganze so zu erklären. Aber wir sind zwei Abende sind wir da hingegangen und am Mittwoch darauf, das war der zweite Tag, hatten wir eine Gebetszeit in der Gemeinde. Und der Stanley Dissels, der damals Pastor war, der letztens bei uns gepredigt hat, er hat gesagt, wir sagen nichts über keine einige Manifestation, weil wir wollen nicht, dass irgendetwas da produziert wird. Wenn Gott etwas tut, dann soll er es tun. Und er nimmt seine Bibel und er sagt, ich bin zu, wir sind zu dieser Gottesdienste gewesen von John Arnott. Und eine Sache hat mich angesprochen. Und er nimmt seine Bibel und er liest diese Bibelstelle in Johannes 3. Wer durstet, ich werde strömen. Er sagt, das hat mich angesprochen. Und er sagt, lass uns beten, dass Gott uns Durst gibt. Das war der Fehler. Denn während er, so, die Gemeinde ist aufgestanden, um zu beten, und Gottes Geist fiel über die Versammlung. Und Leute, die nicht da gewesen waren, wurden berührt, ohne dass jemand etwas getan hat. Leute fingen an zu lachen, andere fingen an zu schütteln, zu zittern, andere fingen an zu weinen, andere wurden ganz still. So verschiedene, aber es war ein, so, wir sind nur aufgestanden, um zu beten für Durst, und Gottes Geist brach über die, wie heißt es, über die. Jede Gottesdienst danach war anders. Meine persönliche Erfahrung, ich wurde so tief berührt, ich habe 3 Wochen lang habe ich Gottes Gegenwart spürbar auf mir, so körperlich spürbar gespürt. Ich habe gezittert, wie heißt es, meine hat sogar gesagt, dass manchmal, dass ich, wenn ich geschlafen habe, hat das Bett vibriert. Wegen Gottes Gegenwart. Und dann fing es an, ich sag mal, so, ich hatte das Gefühl, ich komme aus der Gemeinde von Sandy Dissers predigt über Erweckung. Und ich hatte das Gefühl, jetzt bricht es aus. So, jetzt werde ich das mit meinen Augen sehen. Die Gesellschaft wird berührt werden. Es gab einen Gottesdienst, wo wie heißt das, seine Tochter so tief berührt wurde. Sie konnte nicht mehr normal sprechen, wie heißt das, in Holländisch sprechen. Sie konnte nur in Zungen reden. Und jedes Mal, wenn sie versucht hat zu sprechen, konnte sie nur in Zungen sprechen. Und dann geht sie nach Hause und am nächsten Tag geht sie in der Schule und dann konnte sie natürlich wieder, wie heißt das, sie konnte wieder sprechen. Und sie geht in der Schule und dann fragen sie in der Klasse, was habt ihr am Wochenende getan? Und sie sagt, wirklich, sie hat nicht gesagt, was da, sie hat nur gesagt, wir haben irgendwie wunderbare Zeiten in unserer Kirche, sagt sie. Sie sagt, und Gott berührt uns auf eine ganz persönliche Art. Und als sie das sagt, fängt eine Freundin von ihr zu schreien in der Klasse. Und sie fängt an zu weinen und sie sagt, es stimmt. Sie hat nicht gesagt von Heiliger Geist oder was auch immer. Sie fängt an zu weinen und sie ist total berührt und überführt von Gott. Und dann hat die, wie heißt es, als ihre Mutter das dann gehört hat, sie wollte dann mit in dem Gottesdienst gehen, als ihre Mutter das gehört hat, hat sie ihr verboten, wie heißt das, zu gehen. Aber das waren für mich, weißt du, die erste, wo nicht nur die Gemeinde, aber wo die Gesellschaft anfängt, berührt zu werden. Und warum es nicht weitergegangen ist, weiß ich nicht. Das ist auch eine Frage, die ich noch immer habe. Aber das ist am nächsten, dass ich an Erweckung gekommen bin, so wie ich das so lese. Erweckung ist Gott am Wirken. In jeder Erweckung fängt ein Hunger nach mehr, eine Gebetslast, dass Gott neu seine Gemeinde berührt, und ein Wirken in der Gesellschaft hinein. Wollen wir Erweckung? Lass uns zusammen aufstehen. noch ganz zum Schluss. In der Azusa Street Erweckung ist es öfters passiert, dass Leute das gleiche Phänomen, was in Timor passiert ist, gesehen haben. Das einige Male kam der Feuerwehr vorbei, um das Feuer zu löschen. Und es gab kein Feuer. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Herr Jesus, Herr, wir wollen nichts Menschengemachtes. Herr, wir wollen ein authentisches Wirken des Heiligen Geistes. O Herr, und wir werden nichts forcieren, aber ich bete, dass du uns einen Hunger schenkst. Ein Hunger nach mehr von dir. O Herr, dass in unserem Herzen ein Hunger entsteht für dich. Herr, während wir in diese Weihnachtszeit hineingehen, beten wir für unsere Familie und für unsere Freunde, die dich nicht kennen. Herr, es ist mein Gebet, dass dieses Jahr Weihnachten unsere Familie, unsere Freunde Jesus kennenlernen dürfen, wenn sie es noch nicht tun. Es ist mein Gebet, dass du in der kommenden Zeit einfach hinzufügst, das ist mein Gebet in Jesu Namen. Erwecke mich, erwecke uns in Jesu Namen. Amen.